SWR1 Musikclub Deutschland, es ist Dienstagabend und wir sprechen mit einem großen Star, mit einem Mann, mit dem man, dem muss man eigentlich nicht weiter vorstellen, ich mach's aber trotzdem. Geboren wurde er in Backnang, aufgewachsen ist er in Jagsthausen. 2007 kam der erste große Fernsehauftritt, seitdem 6 Alben veröffentlicht, er hat 2 deutsche Fernsehpreise, 2 goldene Schallplatten und er ist auch noch Hutträger des Jahres 2017. Hallo Gregor Meile.
Wunderschönen guten Abend. Hutträger hatte ich fast schon verdrängt, aber der bin ich wohl. Ich habe nicht mitgezählt, aber so im Großen und Ganzen glaube ich schon. Manchmal kommt da irgendwas dazu, wovon man nicht weiß, ob es stimmt oder was wirklich passiert ist. Ne? Aber wir haben das alles in kurzen Jahren erreicht, was nie das Ziel gewesen ist, aber man hat so ein paar Sachen, so ähnlich wie bei so einem Nintendo-Spiel, so ein paar Sachen eingesammelt.
Es fehlt noch, irgendwann kommt noch der Endgegner, ich weiß.
Der ist auf jeden Fall immer da.
Der Hutträger immerhin, das ist was, war das ein Lebensziel?
Also es ist so, ich sage immer, solange man noch Haare hat, soll man sie tragen. Und das bei mir war es so, dass das war es, ich habe dann eigentlich, also privat immer einen Hut getragen und bei Sing My Song hat sich das einfach so durchgezogen, dass man sagt, so, ich lasse den Hut einfach auf, den ich auch privat auf hatte und dann ist es irgendwann mal zum Markenzeichen geworden und das ist eigentlich ziemlich cool, weil mit Hut kennen mich ein paar Menschen und ohne Hut kennt mich niemand und das ist sehr geil.
Das ist natürlich
ich
schlau.
Das gnadenlos aus.
Wenn Gregor Meile mal inkognito wieder daheim in Jagsthausen einfach ins Café will, dann setzt er den Hut ab.
Genau, wenn es einen Kaffee geben würde in Jagsthausen. Nee, also Jagsthausen ist relativ klein zu öffnen, aber es gab mal ein Café, aber das Schlosscafé.
Ich kenne ehrlich gesagt nur das Schlosscafé und ich kenne das ehrlich gesagt auch nur, wenn Festspiele sind und wenn man in das Kinderstück geht und dann anschließend was snacken will, dann holt man sich ein Würstle da direkt neben dem Schloss.
Absolut, ein Würstle. Also Jagsthausen ist wirklich, auf Deutsch gesagt, am Arsch der Welt, aber es ist ein schöner Arsch.
Gut, dass du das gesagt hast gerade.
Ich habe das gesagt.
Würde ich nie sagen.
Es ist wirklich so. Und das Tolle ist, Leute, wenn ihr so gerade im Stuttgarter Raum einfach mal Erholung braucht und nicht wie alle in Süden fahrt, dann fahrt mal ein bisschen in Norden, dann kommt ihr kurz vor Würzburg, gibt es das Jagsthal über die Jagsthalbrücke. Da ist gar nichts los. Und du kannst mit dem Fahrrad den ganzen Tal durchfahren. Dann gibt es Schöntal, UNESCO-Weltkulturerbe. Wunderschön. Im Sommer kannst du in die Jags springen. Ich habe so, wenn ich irgendwo im Süden Jobs habe oder was zu erledigen habe, ich habe so einen Aufklapp-VW-Bus, dann fahre ich immer an die Axt und penne da und springe morgen ins Wasser und koche mir da einen Kaffee. Das ist so ein bisschen wie Urlaub. Das ist so ein bisschen Toskana-Feeling im Sommer. Also wirklich, Jagsthal ist ganz, gerade das kriegst du natürlich, ist noch intensiver, wenn du da halt, ich wohne seit fast 20 Jahren in NRW. Und für mich ist es dann noch intensiver, wenn ich wieder in der Heimat bin und so wie in alten Mofa-Zeiten, nur jetzt ein bisschen komfortabler. Jetzt kann man auch pennen zwischendurch, ich habe den Hund meistens dabei. Und deswegen, also ich genieße es sehr, habe natürlich meine Freunde da. Also Jagsthal ist auf jeden Fall eine Reise wert, Kochertal natürlich auch.
Gregor Meile, Tourismusbeauftragter des Jagsthals und Würnjagsthausen in SWR.
Ja.
Nein, du hast ja wirklich recht. Es ist tatsächlich wahnsinnig schön. Es ist wirklich wahnsinnig schön. Eine total schöne Ecke. Gehen wir mal ganz kurz zurück an den Anfang deiner Karriere. Die erste Castingshow 2007, das war bei TV Total mit Stefan Raab. Mit einem wahnsinnig komplizierten Titel. Kriegst du es noch zusammen?
Nee, ich hab's tatsächlich auch nie forciert. Der Stefan musste es irgendwann mal auch sagen und konnte es lange Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob es der noch kann.
Ich versuch's
aber
mal.
Aber ich fand den Titel cool.
Es war SSDSSWEMUGABRTLAD. Also irgendwas, Stefan sucht den Superstar, der singen kann, was er will und auch bei RTL auftreten darf. So sinngemäß zumindest mal.
Ich glaube, die haben damals diesen Titel erfunden, um auch viele Jahre später Moderatoren noch auf die Probe zu stellen.
Ja, das vielen Dank von mir aus auch vielen Dank an Stefan Raab. Dankeschön nach Köln.
Danke, Stefan.
Da ging es los und dann ging es im Prinzip relativ schnell einfach mal so weiter für dich.
Ja, also ganz genau. Also um es genau zu erzählen, hatten wir so 1-2 Jahre, wo es richtig zugig war. Da waren wir viel unterwegs. Und dann war es tatsächlich so 1,5 Jahre. Also 2008 kam im April das Album. Ich habe den 2. Platz da belegt. knapp hinter der Stefanie Heinzmann und ist war ziemlich cool, weil ich bin so, weiß ich, so Tour de France-mäßig so im Windschatten hinterhergefahren. Das heißt, ich konnte da wirklich ganz entspannt so mein Ding machen, das Album auch entspannt fertig machen. Das haben wir ja alles selber gemacht und produziert, sind ja meine Songs gewesen. Und dann konnte man so ein bisschen im Windschatten fahren und dann hat man anderthalb Jahre, wo es super lief, wo die Locations auch voll waren und wo das alles hingehauen hat. Und dann ging das einfach schlagartig, wie es halt normal so ist bei so einem TV-Format, dass das nicht so eine lange Halbwertszeit hat, ne? Und dann war das so, dass okay, dann liegt's so wie immer an mir, wie es jetzt weitergeht. Dann haben wir 2010 habe ich dann meine eigene Plattenfirma gegründet und das zweite Album auch dann da veröffentlicht. Und dann sind wir durch die Gegend getingelt. Wir haben wirklich 6 Jahre lang, also bis 2014, ja, 5 Jahre lang haben wir wirklich einfach in ganz kleinen Clubs, 30, 40, 50, 60, ich weiß noch, im Logo in Hamburg, wo wir mal ausverkauft mit 124 zahlenden Gästen waren, das weiß ich alles noch. Und da haben wir in dieser Zeit, ja, also 600 Konzerte gespielt. Also wirklich Gott und die Welt.
Es ist eigentlich Wahnsinn, dass du dann einfach gesagt hast, hey, ich bleib dran. Ich glaube auch, weil es halt der Traum ist. Irgendwo habe ich mal gelesen, dein Traum ist, für immer Musik machen zu können. Und im Prinzip muss man sagen, willkommen Gregor Meile, angekommen im Traum.
Ich glaube, ich habe die Vermutung, also ich kneife mich trotzdem jeden Tag, aber die Vermutung liegt nahe, dass man das jetzt für den Rest seines Lebens, ich kann auch tatsächlich nichts mehr anderes. Vor kurzem habe ich mal meinem Manager erzählt, was ich früher alles gemacht habe, so als Veranstaltungstechnik, weiße Bühnen gebaut und das. Okay. Ich habe das ja 12 Jahre gemacht. Ich habe ja wirklich das ganze Ding LKW geladen, gekloppt, Stagehand in der Schleierhalle in Stuttgart zum Beispiel, Köln Arena. Habe für große Stars, mit denen ich mittlerweile echt als Kollege unterwegs bin, habe ich Bühnen gebaut. Und das ist ja das geil.
Da gehst du dann quasi zu Ray Garvey und sagst so, übrigens, ich habe damals für Raymond, habe ich da oben, da hing ich oben im Rig und habe das Licht gehängt.
Na, wenn es ihn interessiert würde. Nee, aber tatsächlich hat Ray eine ähnliche Vergangenheit. Der war auch 2 Jahre Stagehand und Stagehand sind so die letzten schlecht bezahlten Typen, die morgens um 3 die Halle leer machen.
Die gehen, die sind als erstes in der Halle und auch als letztes, machen auch die
genau,
Halle zu.
Genau, und zwischendurch gehen sie dann, dürfen sie sich irgendwo in die Lagerhalle verstecken. Mhm. Also ich habe das war wahnsinnig cool. Und Ray hat genau, also nicht so lange wie ich, vielleicht auch nicht so intensiv, aber der hat auch so diese Zeit mitgemacht und das prägt ein. Und man hat dann eigentlich sein Leben lang hast du einen heiden Respekt vor Menschen, die um dich rum eine Dienstleistung machen, nur dass du abends deine 2,5 Sündchen da abfeiern kannst. Also das ist wirklich, das ist eine Demut, die für immer bleibt.
Ich kenne das von unserer Tour, von ich weiß nicht, ob du das Format kennst, SWR1 Pop und Poesie in Konzert, wo wir Texte auf Deutsch übersetzen und die Band spielt dann. Wir haben da auch größere Sommertouren gemacht mit einem großen...
Ich kenne das Format, ist mega, ja.
Ja,
klar.
Ist geil. Mit einem großen Bühnentruck. Ne? Da sind die Jungs mit dem Truck da eben vormittags angekommen, das Ding aufgeklappt, so wirklich so Tetris-mäßig, irgendwie so eine Monsterbühne. Und da haben die teilweise, wenn sie fertig waren, mittags sich unter der Bühne Hängematten reingehängt. Kennst du das noch?
Ja, das ist ja normal.
Unter der Bühne
gepennt,
ja. Ich
hatte auch eine. Klar. Also du glaubst gar nicht, wo ich schon gepennt habe. Also
ich kann das total
wenn wir jetzt da anfangen, also ich habe, mein Rekord war mal 60 Stunden durcharbeiten.
Oh Gott.
Und dann wirklich im LKW natürlich teilweise an Verkehrsampeln, die dann auf Rot standen, eingeschlafen. Also Sachen, die ich zum Glück in jungen Jahren,
ja,
absolut. Sachen, die ich in jungen Jahren zum Glück habe ich, wo die anderen in der Disco Gas gegeben haben, habe ich durchgearbeitet. Aber das hat, ich glaube, da gibt's mehrere Kollegen, mit denen du genau auf dieselbe Ebene kommst. Das ist so, wenn du einfach in jungen Jahren viel Zeit investierst und Gas gibst. Ich habe da ganz viel gelernt und ich habe halt wirklich, bis ich 28 war, Die Musik habe ich eigentlich immer so als Hobby gemacht und es war eigentlich klar, dass man das nur durch verschiedene Ausnahmezustände erreichen konnte. Und mein Tonjob, den ich immer noch, glaube ich, ich könnte es immer noch machen, aber ich bin natürlich wahnsinnig happy, dass ich erstmal früher aufstehen muss, später aufstehen muss wie vor einigen Jahren und ich da halt als Künstler halt so kreativ ein bisschen mehr machen kann. Also es geht nicht um Privilegien, die man dann vielleicht ein bisschen mehr bekommt, sondern darum, dass man wirklich seine die Kreativität Kreativität ein bisschen mehr ausleben kann. Und das trotzdem, ich habe diesen Job wahnsinnig gerne gemacht und sind wahnsinnige Stories dahin. Also ich war 2006, hatte ich meine Koffer gepackt, wollte nach Südafrika auswandern. Ich hatte einen Job als Veranstaltungstechniker, Tontechniker in Kapstadt. Hätte eine Filiale geführt von einer kleinen Veranstaltungsfirma in 2006. Und dann kam eben die Castingshow vom Stefan Raab, kam der Anruf, während ich auf einer Leiter stand, auf der Kölnmesse und habe Lautsprecher aufgehangen, kam der Anruf vom Team, vom Raab, dass ich eben bei der Castingshow dabei bin. Und das war für mich so, hey, eine Castingshow, okay, aber trotzdem, ich kann ja meine eigenen Songs spielen, ich probiere es jetzt mal. Wenn das nicht hinhaut, dann habe ich es zumindest probiert mit der Musik.
Gregor,
ne? Das war so das Ding.
Wir sind alle wahnsinnig froh, dass das nicht geklappt hat mit dem Job in Kapstadt und dass du dich für den anderen Job entschieden hast.
Ach, ich habe ihn abgesagt.
Nein, ich meine, dass du ihn abgesagt hast. Dass du den Job abgesagt hast.
Ich habe mein Surfbrett dort in Nagel gehangen. Ne? Das war alles schon geregelt. Ne? Ja. Ich hatte schon Kumpels, die mir da eine Wohnung und Auto und alles, war schon alles klar, dass ich da arbeite und hier hat schon ein altes Surfbrett vom Kumpel organisiert und so. Also war alles geritzt. Ich hatte da schon ein halbes Jahr vorher gearbeitet und dann kam die Show und dann sag, okay, ich mache jetzt erstmal Musik und guck mal, wie weit das hinhaut.
Jetzt ist das aktuelle Album draußen. Es ist ein Best-of geworden mit einem italienischen Titel. Tutto andrà bene. Alles wird gut.
Das hast du toll gesagt.
Ach, danke schön. Ich habe mich sehr, ich hab's geübt vorher ein bisschen. Wir wollen mal kurz einen Song draus spielen und dann quatschen wir gleich weiter. Ist okay?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Wir hören die aktuelle Single aus diesem Album, heißt Niemand. Hier ist Gregor Meile in SWR1 im Musikclub Deutschland. Niemand, SWR1 Musikclub Deutschland. Heute Abend sprechen wir mit Gregor Meile. Das aktuelle Album heißt Tutto andrà bene, alles wird gut. Das ist der Spruch, der im Frühjahr groß auf Leintüchern geschrieben wurde und den die Italiener, als dieser harte Lockdown war, rausgehängt haben über die Balkone, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen. Habe ich das so richtig erklärt?
Absolut, perfekt erklärt. Ja, also es ist immer noch so, wir kamen in das Dörfchen Torre del Greco in der Nähe von Neapel, um dort die Streicher aufzunehmen und dort hingen wirklich an den Balkonen hingen diese Leintücher draußen mit Andra Tutto oder Tutto Andra Bene und wir haben wirklich im Flugzeug, dorthin habe ich mir überlegt, alles wird gut, ist quasi so der Song, den es auch dazu gibt, und das haben wir eben auf Italienisch übersetzt, weil diese italienische Lebens dieser positive Vibe, der dort herrscht, nachdem die echt wirklich gebeutelt waren von diesem Jahr oder immer noch. Und aber trotzdem, weil es natürlich das Schlimmste ist als Italiener, wenn du jemand anders nicht anfassen darfst, wenn du mit dem sprichst. Das ist das Schlimmste, so dieses Herzliche und auch diese Familienbegegnung, wo da natürlich auch die schlimmste Ansteckungsgefahr ist, weil du kannst eine Oma, deiner Oma, der kannst du nicht Hallo sagen, ne? Und ordentlich drücken und so weiter. Und das ist eigentlich, warum die Italiener jetzt gesagt haben, hey, an Weihnachten dürft ihr tatsächlich eure Familie nicht besuchen. Das ist natürlich das Schlimmste. Aber ich habe seit 20 Jahren eine sehr, sehr gute Freundin in Italien und da eine sehr große Beziehung hin. Und das ist immer so, wenn man aus der Ernsthaftigkeit und vielleicht der routinierten Effektivität eines deutschen Lebens oder Arbeiterlebens dann nach Italien kommst, wo alles erstmal, ja, arbeiten kannst du immer noch, aber jetzt gibt's erstmal was zu essen. Und das diese Lebensqualität, die wir vielleicht als Deutsche auch nicht komplett vereinbaren können über das ganze Jahr hinweg, aber zumindest für ein paar Wochen, die ist auf diesem Album drauf. Das heißt, viele von uns konnten dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, aber wenn man das Album hört, ist man quasi im Urlaub.
Okay, jetzt haben wir gerade über den Lockdown gesprochen. Stichwort ist natürlich Corona. Das ist auch eine Krankheit, die dich selber erwischt hat. Im Frühjahr bist du an Covid erkrankt, mitten in der Produktion von The Masked Singer. Wie ging es dir da in dieser Zeit? Also was für einen Verlauf hattest du? Wie schlecht ging es dir?
Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch wenn man gesund ist, ich würde nicht sagen topfit, also ich bin nie Sportler gewesen, aber ich war, wie gesagt, 12 Jahre Roadie, also ich bin eigentlich immer so auf der Bühne, hüpfe ich immer sehr viel durch die Gegend für meine Verhältnisse. Aber da hat es mich wirklich umgehauen. Also das ist schon was Ordentliches und so, das ist halt du kriegst so eine panische Situation, wenn du nachts um drei aufwachst und du kriegst keine Luft mehr, kriegst wirklich keine Luft mehr. Und das war echt so, also das ist gar nicht so eine Sache, ich habe jetzt Schmerzen ohne Ende, sondern du bist einfach, also keine Luft kriegen ist keine Lösung. Und dann irgendwie nach 3-4 Tagen lässt sich der Virus so langsam los und wird es ein bisschen besser, aber du bist halt total wackelig und du bist komplett ausgenockt. Ich konnte auch keine Gitarre spielen, nix. Hab mich aber parallel, weil wir 14 Tage Pause gemacht haben, auf die Sendung vorbereiten müssen, in meinem lustigen Drachenkostüm, und habe einfach ein bisschen das Playback dafür produziert, weil ich das auch gerne selber auch gemacht hatte zum Schluss hin, und habe dann so ein bisschen produziert, aber da war immer so, Gitarre spielen ging erstmal noch nicht, und dann so nach dem 8. oder 10. Tag ging es dann so langsam wieder, und dann hatte ich noch wirklich 4 Tage, um wieder zu singen, weil ich halt in der Zeit nicht gesungen habe.
Ich meine jetzt, du hast keine Luft gekriegt und hast dann nach 14 Tagen schon wieder gesungen. Das ist ja auch kein Spaziergang. Vor allen Dingen nicht in einem mehrere Kilo schweren Kostüm, wo man auch unter einer Maske ja singen muss in dieser Sendung.
Ja, ich hatte zum Glück noch einen Stock, wo ich mich dran festhalten kann. Das ist übrigens der Original Gandalf-Stock. Den haben die für Herr der Ringe benutzt zum Proben tatsächlich. Das ist der Gandalf, und der Peter Jackson hatte diesen Stab in der Hand, wo ich natürlich war. Das war Wahnsinn. Der Alex, die ganzen Kostüme für Masked Singer macht, hat auch die Reiter von Rohan ausgestattet mit Kostümen. Also die habe ich komplett ausgepresst, was für Erfahrungswerte die da hatte in Neuseeland.
Crazy.
Und das war total crazy. Und dann stehst du da mit deinem Kostümchen und irgendwie war kein Publikum mehr da, sondern nur noch die Jury. Mhm. Und dann singst du ein Liedchen. Aber nach meiner Covid-Erkrankung hatte ich tatsächlich einfach, du in 14 Tagen hast du, da habe ich, weiß nicht, 10, 11 Kilo abgenommen, weil das wirklich dir, das geht richtig, das war richtig heftig. Und die Produktion und die Produzenten haben mir gesagt, guck nochmal genau, ob das wirklich der Meil ist, das sieht so dünn aus. Und dann habe ich da meine Kostümchen alle so ins, die ganzen Gurte im letzten Loch quasi festgemacht, und haben wir noch extra Löcher reingemacht in die Lochmaschine. Und aber tatsächlich hatte ich bei den Proben noch ein bisschen wenig Luft. Dann haben wir so Ventilatoren in die Maske reingebaut, dass ich quasi Frischluft kriege. So Akkuventilatoren, und die haben wir dann auch angelassen. Leider ist da im Finale der Akku alle gewesen.
Oh Gott,
dann,
oh Gott.
Also es war so ein bisschen Spinal Tap, wenn du das den Film noch kennst.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Es war also Spinal Tap komplett, also wirklich in echt. Und das war so total strange, weil natürlich alle hohe Sicherheitsstandard, alle auf Maske, alle hatten eine Maske auf, und das war Wahnsinn. War nicht nur der Masked Singer, das war der Masked Cameraman, der Masked Chauffeur und so, und das war wirklich so in dieser Zeit, wo dieser Lockdown war, stehen wir da auf der Bühne und singen vor Millionen von Menschen irgendwie unsere
Lieder. Was aber auch total wichtig war. Also gerade finde ich, diese Unterhaltungsshows waren wichtig in dieser Zeit. Aber eben nicht nur immer die Nachrichten, nicht nur immer die Zahlen, sondern eben auch, ja, man sagt so blöd, so ablenken oder so. Das war einfach wichtig. Wir haben das auch hier bei SWR1 mitbekommen. Einen wahnsinnigen Zuspruch von den Hörern. Einfach nur, weil wir einfach dachten, okay, warum? Wir machen einfach nur unseren Job, aber dann selber auch realisiert haben, wie wichtig es ist für die Leute, dass jemand da ist, der sie unterhält, der auch mal einen Spaß macht und auch mal was anderes macht.
Absolut, ja, ja, klar. Also das ist, das hatte ich ja auch auf der Bühne gesagt, nachdem ich die Maske abgenommen habe, dass erstmal habe ich von diesem Ausnahmezustand erzählt, von meiner Erkrankung, und dass dass das Leben einfach weitergeht. Ne? Mir einfach so, okay, das haben wir jetzt irgendwie in der Situation hingekriegt, und das ist ein Ausnahmezustand, aber mir war es wichtig, dass die Leute auch trotzdem einen schönen Abend zu Hause haben, dass die mal da wirklich rauskommen, genauso wie du es gerade auch gesagt hast. Und das haben wir wirklich das war für mich, es wäre ganz doof, wenn ich vorher hätte aussteigen müssen, also durch die Erkrankung, dass man da nicht das Finale noch machen konnte. Ich wollte unbedingt wieder auf die Bühne, und es war auch eine tolle Motivation, einfach wieder gesund zu werden, so doof wie es klingt. Aber es war halt so, ich muss wieder, am Dienstag geht's los, Und da muss ich da das Kostüm hier anziehen. Und das war auch so ein bisschen wie, okay, da geht die Tour de France los und da musst du wieder aufs Fahrrad steigen. Irgendwie so war das ja in die Richtung.
Wie geht's dir denn jetzt mit Covid und den Maßnahmen so allgemein? Weil ich nehme mal an, das ist bei dir auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kennst du viele Künstler, wir haben vorher auch über Stagehands gesprochen, die alle gerade nicht arbeiten können, die Einbußen haben, die gar kein Geld verdienen. Also auf der einen Seite die Beschränkungen, Corona-Beschränkungen. Auf der anderen Seite hast du am eigenen Leib ja erfahren, wie wichtig die Maßnahmen sind, weil die Krankheit halt wirklich kein Spaß ist.
Ja, also alle 4 Minuten stirbt jemand dran, gerade diese Woche in Deutschland. Das ist wirklich das ist kein Quatsch. Es gibt ja immer noch Menschen, die durch die Gegend rennen und sagen, die Krankheit gibt's nicht. Die Menschen gibt's auch immer noch. Aber tatsächlich ist es so, dass wir quasi also diese Schutzmaßnahmen, die ja auch zu, ich sage mal, 80% vernünftig sind, jetzt so ein bisschen kommt jetzt auch noch mehr Know-how dazu, weil wir, wenn man jetzt mal so rückblickend, hätten wir einfach ganz viele Konzerte im Sommer spielen können. Open Airs hätten wir regelkonform, Corona-konform spielen können. Wie wir ja auch aus der Virologie wissen, dass halt draußen Open Air das ein anderes Thema ist. Und ich glaube nicht, wenn jemand im Flugzeug oder in der S-Bahn sitzt, ist es, glaube ich, gefährlicher, als jetzt bei einem Open Air mit Abstand zu stehen. Und was man halt, was so ein bisschen passiert ist, dass es aus einer schnellen Entscheidungs- oder Pauschalentscheidung einfach eine komplette Branche brach liegt. Das kann man leider gar nicht mehr anders sagen. Wir haben, wenn es jetzt im Sommer vielleicht 21 wieder weitergeht, aber wir sprechen von 1,4 Millionen Menschen, die ihren Beruf nicht ausüben können. Einfach nicht können. Also, und dann ist es so, wenn du eine Gastronomie nimmst, die auch extrem gebeutelt ist, die noch viel weniger Ressourcen hat, wie wir Künstler jetzt, sage ich jetzt mal, wobei mir geht's ja auch um die Leute, die im Hintergrund sind, die Veranstaltungstechniker, die Bühnen aufbauen, die halt sind alle abhängig von uns. Wenn wir nicht singen, auftreten, passiert da gar nichts drumherum. Und Deutschland, Österreich, Schweiz ist der drittgrößte Live-Markt der Welt. Also unabhängig davon, dass es in Deutschland oder den deutschen Leuten, aber diese Sache, die wir auch für internationale Künstler machen, guck mal auf die Köln Arena, wie viele Leute da aus der ganzen Welt kommen und dort oder Schleierhalle, um dort aufzudrehen. Die müssen alle, das muss alles aufgebaut werden. Dieser Markt ist komplett weg, quasi außer Betrieb. Und die, da sind wir jetzt dran, dass man zusammen Know-how auch reinsteckt, wie man zukünftig Veranstaltungen stattfinden lassen kann. Also im Open-Air-Bereich sind die Wege viel, viel einfacher, weil die Leute dann auch nicht in der Schlange in der Halle stehen, sondern draußen stehen. Das heißt, da kann nochmal das dasselbe, wenn man sich jetzt beim Supermarkt anstellt oder beim Friseur oder beim Bäcker. Also das sind dieselben Voraussetzungen. Aber Fakt ist, du willst auch nicht auf der Bühne stehen, dein Konzert irgendwie den Leuten versuchen, einen schönen Abend zu bereiten und du weißt, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich wegen dir und deinem Konzert anstecken und vielleicht sogar daran sterben. Du möchtest das nicht. Du möchtest niemand, schon gar nicht grob fahrlässig, in so einer Situation aussetzen. Das heißt, da muss man jetzt konstruktiv ran. Es müssen Lüftungsanlagen in die Hallen gebaut werden. Das muss subventioniert werden, weil die Hallen sowieso schon wirklich nicht reich davon kommen, wenn jetzt große Produktionen kommen. Also die Hallen selber sind immer an der Auslastungsgrenze. Die brauchen eine 80-85%ige Auslastung, um den Laden überhaupt anzuschmeißen. Und das sind alles so Sachen, wo ich jetzt viele Freunde auch Jobs verloren haben, die wirklich einen Job verloren haben und die Zukunft auch oder die überhaupt den Gedanke, wie es weitergeht, verloren haben. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam mit vielen Menschen zusammen, wir haben viele Sachen gemacht, was wir machen konnten. Wir wollten auch nie frech sein, sondern wir wollten eigentlich immer nur darauf aufmerksam machen, dass eine komplette Branche brach liegt. Und da geht's nicht um die Bereicherung oder ich habe noch einen Sportwagen vor der Tür stehen, sondern es geht darum, hey, all die Menschen, die daran beteiligt sind, die daran arbeiten, haben gar keinen Job gerade. Und da muss man tatsächlich ran. Also,
wobei, wenn du sagst, man willst nicht frech sein, manchmal muss man frech sein, wenn man was erreichen will. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gregor, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Lass es uns mit dem Titel deines Albums vielleicht abschließen. Alles wird gut. Tutto andrà bene. Es wird einfach passieren. Es ist so. Ich habe neulich den schönen Satz gehört, noch zweimal impfen, dann ist alles wieder gut. Vielleicht ist es tatsächlich so. Ich würde gerne noch einen Song spielen von deinem Album Keine ist wie du, wenn du damit einverstanden bist.
Sehr, sehr gerne. Also das ist auch eine tolle Version geworden.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch, Gregor, und alles Gute. Mach's gut.
Herzlichen Dank. Tutto andrà bene.
Alles wird gut. Ciao, danke.
Ciao.